Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe des The Pod Magazins. Diesmal mit einer Nachricht, die wir schon öfter hatten, aber die leider immer wieder neu passiert. Einem großen Spielehersteller wird eine Kultur des sexuellen Missbrauchs und der Diskriminierung vorgeworfen. Diesmal steht Blizzard in der Kritik und das Thema schlug bereits große Wellen. Ich gebe da einen Überblick. Außerdem schaue ich in die Gerichtsdokumente der Verhandlungen zwischen Epic Games und Apple. Die geben interessante Einblicke in das Verlustgeschäft preis, welches Epic derzeit noch mit dem Epic Games Store macht und es noch viele Jahre machen wird. Und sie zeigen aber auch, wie ernst Google und Apple Epic Games genommen haben und welche Maßnahmen sie ergriffen und welche Ideen im Raum standen, um dem rebellischen Studio zu begegnen. Und da wäre dann noch ein Blick nach Polen, wo das Studio hinter einem Erfolgstitel mit Millionen von Spielern bis heute noch keinen Cent an Tantiemen erhalten hat. Viel Spaß mit dieser Sendung. US-Bundesstaat Kalifornien klagt gegen Activision Blizzard aufgrund Firmenkultur. Am 21. Juli reichte Kaliforniens Department of Fair Employment and Housing, Kaliforniens Behörde für Arbeiter- und Mieterschutz, Klage gegen den bekannten Entwickler Blizzard und dessen Mutterkonzern Activision Blizzard ein. Die Vorwürfe? Eine Firmenkultur der konstanten sexuellen Belästigung und genderbasierten Diskriminierung, an der die Bosse des Studios beteiligt waren oder über die sie zumindest Bescheid wussten. Es ist mal wieder die Geschichte eines Studios, in dem viele Jahre lang eine männerdominierte Arbeitskultur herrschte, die an Burschenschaften erinnerte und in der sexuelles Fehlverhalten toleriert und sogar gefördert wurde. Und das alles unter dem Mitwissen und der Billigung der Geschäftsleitung. Außerdem hätten Frauen im Unternehmen weniger Gehalt für gleichwertige Leistung erhalten und weniger Chancen bekommen, in höhere Positionen aufzusteigen. Die Geschichte erinnert an ähnliche Vorwürfe bei Ubisoft, bei Riot Games und zahlreichen anderen Studios. Nur gibt es diesmal einen wichtigen Unterschied. Diesmal klagen keine Einzelpersonen oder eine Personengruppe, wie etwa im Fall Riot Games, sondern der US-Bundesstaat Kalifornien. Denn das wird nicht, wie bei den bisherigen Zivilverhandlungen, irgendwann in einer außergerichtlichen Einigung zwischen beiden Parteien enden, fernab der Öffentlichkeit und ohne wirkliche Konsequenzen. Activision Blizzard wird hier am kalifornischen Arbeitsrecht gemessen und ein entsprechendes Urteil dürfte eine gehörige Auswirkung auf die gesamte Branche haben, die in den USA schließlich vor allem in Kalifornien angesiedelt ist, in der Metropolregion Los Angeles und im weiter nördlich gelegenen San Francisco. Die Klageschrift mit Erkenntnissen aus den Untersuchungen der kalifornischen Behörde gibt dann auch zahlreiche Einblicke in die konkrete Firmenkultur Blizzards preis. Zunächst soll es da Diskriminierung gegenüber Frauen, besonders farbigen Frauen, gegeben haben. Sie hätten geringere Chancen auf Beförderungen, eine höhere Chance auf Kündigung und ein durchgängig niedrigeres Gehalt für die gleiche Arbeit bekommen, wie sie Männer bei Blizzard verrichteten. Oder sie arbeiteten bei gleichem Gehalt deutlich mehr. Beschwerden hierzu hätten dazu geführt, dass das Studio externe Berater engagiert habe, doch das sei ohne Resultat geblieben, derweil seien manche Mitarbeiterinnen übertriebenem Micromanagement von ihrer Arbeitszeit ausgesetzt gewesen. Eine Betroffene musste eine Seite Text darüber verfassen, wie sie ihre Freizeit verbringen würde. Eine andere berichtet, dass ihr eine Beförderung verwehrt wurde, weil sie, Zitat, schwanger werden könnte und dann viel lieber Mutter sein würde. Zitat Ende. Und dann wäre da noch diese Boys Club Firmenkultur, wie sie auch bei der Diskussion über Ubisoft im Raum stand. Da wird von alkoholisierten Mitarbeitern am Arbeitsplatz gesprochen, von Ritualen wie Cube Crawls, bei denen betrunkene Angestellte durch die Bürowaben des Studios gekrochen und dabei Frauen sexuell belästigt haben. Ein besonders dramatisches Beispiel in der Klageschrift erzählt von einer Angestellten, die ein sexuelles Verhältnis mit einem Vorgesetzten hatte und sich derart von ihm unter Druck gesetzt fühlte, dass sie auf einer Geschäftsreise Suizid begann. Ihr Vorgesetzter hatte Sexspielzeug und Gleitcreme auf den Trip mitgebracht. Das alles, und hier tut sich schon wieder eine unangenehme Parallele zum Fall Ubisoft auf, sei der Personalabteilung bekannt gewesen, die das alles vertuschte und Betroffene abstrafte, etwa mit unfreiwilligen Transfers in andere Abteilungen, dem Ausschluss aus Projekten oder durch Kündigungen. Zwei Namen werden in der Klageschrift direkt genannt: Blizzards Präsident J. Allen Brack und Alex Afrasiabi, ehemals kreativer Leiter von World of Warcraft. Afrasiabis ausufernder Missbrauch von Mitarbeiterinnen sei in der ganzen Firma nicht nur bekannt gewesen, sondern auch Inhalt von Running Gags. Er sei laut Blizzard aber bereits im Sommer 2020 für sein Fehlverhalten gefeuert worden. Sommer 2020. Der Missbrauchsskandal bei Ubisoft wurde damals publik. Da hat die Firmenleitung wohl endlich kalte Füße bekommen. Und auch Blizzards Präsident J. Allen Brack, der würde ihm folgen, und zwar am 3. August dieses Jahres. Das Studio wird nun von Jen O'Neill und Mike Barra geleitet. beides Blizzard- und Branchenveteranen. Aber das greift ein wenig den Ereignissen direkt nach dem Eingang der Klageschrift voraus, denn Blizzard reagierte zunächst eher schroff. So schickte Fran Townsend, Vizepräsidentin für Konzernangelegenheiten, eine Mail an alle Blizzard-Angestellten, in der sie die Vorwürfe der Klageschrift als Zitat »verzerrtes und unwahrhaftiges Bild unserer Firma« zeichnet, inklusive faktisch falscher, alter und aus dem Kontext gerissenen Geschichten, manche davon über ein Jahrzehnt her. Zitat Ende. Am 26. Juli reagierten dann über 2000 aktuelle und ehemalige Angestellte von Activision Blizzard mit einem offenen Brief an die Geschäftsleitung auf diese Reaktion. Sie drückten ihr Entsetzen über diese Reaktion auf die Klage aus, den Realitätsverlust an die Firmenleitung und den Ernst der Vorwürfe. Ich zitiere: Unsere Firmenleiter behaupten, dass man Maßnahmen ergreifen werde, um uns zu schützen, aber angesichts eines Gerichtsverfahrens und der besorgniserregenden offiziellen Antworten, die darauf folgten, trauen wir es unserer Leitung nicht mehr zu, die Sicherheit ihrer Angestellten über ihre eigenen Interessen zu setzen. Zu behaupten, das sei eine, Zitat, wahrhaft wertlose und unverantwortliche Klage, während so viele aktuelle und ehemalige Angestellte ihre eigenen Erfahrungen mit Belästigung und Missbrauch teilen, ist schlichtweg unakzeptabel. Wir fordern offizielle Stellungnahmen, die den Ernst dieser Anschuldigungen anerkennen und die den Opfern von Missbrauch und Angriffen Mitgefühl aussprechen. Wir fordern, dass Frances Townsend ihr Wort hält und aufgrund der schädlichen Natur ihrer Äußerungen als Executive Sponsor des firmeninternen Frauennetzwerks zurücktritt. Wir fordern das Leitungsteam auf, mit uns zusammenzuarbeiten und neue sowie bedeutsame Anstrengungen zu unternehmen, die sicherstellen, dass unsere Angestellten und auch unsere Community einen sicheren Ort haben, um ihre Erfahrungen zu schildern und Probleme anzusprechen. Zitat Ende. Einige Tage später gestand Activision-CEO Bobby Kotick dann ein, dass die ursprüngliche Reaktion der Firmenleitung unsensibel gewesen sei, und er verspricht schnelles Handeln. Dazu habe er eine Anwaltskanzlei beauftragt, um die eigenen Firmenregeln und Prozesse zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Konzern ein respektvolles und inklusives Miteinander fördere. Dazu gibt es auch einen 5-Punkte-Plan, der sofort in Kraft trete. Da geht es darum, jeden Vorwurf genau zu prüfen, mit allen Mitarbeitern offen zu sprechen, die Personalzusammensetzung zu optimieren, den Bewerbungs- und Einstellungsprozess zu überarbeiten und auch Spielinhalte da zu ändern, wo sie von Spielern und Angestellten für unangemessen gehalten werden. Alles in allem schreibt Kotick da aus einem CEO-Lehrbuch ab, das auch beim Ubisoft-CEO Yves Gilmour herumzuliegen scheint. Der Fall von vor so ziemlich einem Jahr, der zeigt ja prima, was eine rückhaltlose Aufklärung, ein externer Berater und ein X-Punkte-Plan für ein besseres Miteinander bringen, sehr wenig. Ich berichtete im Magazin Nummer 101 darüber, wie wenig sich bei Ubisoft seit dem einen Jahr getan hat. Derweil fällt etwa auf, dass Wilma Hale, die Anwaltskanzlei, die von Activision Blizzard als externer Auditor beauftragt wurde, ja eigentlich bekannt dafür ist, Union-Busting zu betreiben, also zu verhindern, dass sich Arbeitnehmervertretungen oder gar Gewerkschaften bilden. Das hinterlässt ein gewisses Geschmäckle. Am 28. Juli dann stellten sich auch fast 500 Ubisoft-Angestellte in einem gemeinsamen Brief hinter ihre Kollegen bei Activision Blizzard. Und später, am 10. August, meldete sich sogar eine Gruppe mit ihrer Unzufriedenheit angesichts der Reaktion der Firmenleitung, auf die man im Konzern vielleicht ja sogar hört. Die SOC Investment Group, einer der großen Shareholder von Activision Blizzard. In dem Brief kritisiert Dieter Weizenegger, Executive Director der Firma, die bisherige Reaktion auf die Klage und Vorwürfe als lange nicht weitreichend genug, um die angesprochenen Probleme wirklich zu beheben und den Ruf des Konzerns zu wahren. Außerdem schlägt er diverse stärkere Maßnahmen vor, etwa Frauen im Aufsichtsrat mit einem Bestreben für Geschlechterbalance bis 2025 und einem Mitglied im Aufsichtsrat, der von Angestellten nominiert wird. Die Rückforderung von Bonussen, die an Mitarbeiter ausgezahlt wurden, die sich als übergriffig erwiesen. Keine Bonusse für 2021 und zukünftige Boni sollen davon abhängig sein, ob man festgesetzte Meilensteine in Sachen Gleichheit und Diversität erfüllt habe. Eine firmenweite und gründliche Prüfung der Gleichstellung, ähnlich wie es bei Facebook, Airbnb oder Starbucks schon passiert sei, um all die Sorgen anzupacken, die Bobby Kotick in seiner Pressemitteilung anspricht. Und ach, die Reaktionen auf die Klage sind zahlreich. Von Mitarbeiter-Walkouts über Sammelklagen von Investoren in die Firma, über bereits angesprochene Kündigungen des Blizzard-Chefs und dann wurde auch noch der konzernweite Personalleiter Jesse Meschuk gefeuert. Es gab auch noch massig Statements vieler bekannter Studios und Persönlichkeiten innerhalb und außerhalb Blizzards. Der Fall hat jetzt schon eine enorme Strahlwirkung. Ein mögliches Urteil am Ende des Prozesses hat es dafür gar nicht gebraucht. Ich verlinke euch da noch mehr Sachen in den Quellen, in der Beschreibung dieser Folge und auch bei uns im Forum wird darüber diskutiert, wenn ihr da Gesprächsbedarf habt. Wie ich schon sagte, wirklich neu ist diese Story nicht. Sie geschah bereits bei anderen Konzernen und sie geschieht derzeit sicherlich auch noch dort, wo sich noch niemand traut, etwas zu sagen. Ich hoffte ja eigentlich, dass die Branche sich dieser Schandflecken schneller entledigt, nach der MeToo-Debatte und nach all den anderen Missbrauchsskandalen geschlossen, erwachsener, professioneller und gleichberechtigter wird, aber bis dahin ist es wohl noch ein weiterer Weg. Apple-Anwalt. Epic Games macht frühestens 2027 Gewinn mit dem Epic Game Store. Bereits im Magazin 100 berichtete ich, wie der andauernde Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games über den Umsatzanteil, den Apple im App Store für iOS-Geräte verlangt, interessante Details aus dem Wirtschaften der großen Spieleplattformbetreiber wie Sony, Microsoft oder eben Epic Games preisgibt. Und an dieser Front gibt es Neuigkeiten. Wir erinnern uns, Epic wirft Apple eine Monopolstellung bei diesem App Store vor und hält die 30% Umsatzanteil, die Apple von allen verkauften Inhalten verlangt, für unangemessen und verweist auf den hauseigenen PC-Spiele-Store, den Epic Games Store, wo Entwickler lediglich 12% des Umsatzes an den Betreiber Epic abdrücken müssen, wenn sie dort ein Spiel verkaufen. Und genau diese Argumentation, die demontierte ein Apple-Anwalt kürzlich, wie PC Gamer am 3. August berichtete. Die Ansage der Apple-Verteidiger lautete, Zitat, der Epic Games Store ist nicht profitabel und daher nicht mit dem App Store vergleichbar und er wird für mindestens mehrere Jahre nicht profitabel sein, wenn er es denn jemals sein wird. Zitat Ende. Und dafür werden Zahlen präsentiert, die wir ohne diese Gerichtsverhandlung niemals so zu Gesicht bekommen würden. Das ist spannend. Epic Games hätte also 2019 mit seinem Game Store 181 Millionen Dollar Verlust gemacht, dürfte 2020 um die 273 Millionen Dollar Verlust gemacht haben und gab außerdem 444 Millionen US-Dollar für Garantiezahlungen aus. Das sind garantierte Umsätze für Entwickler, die exklusiv im Epic Game Store veröffentlichen, dazu später mehr. Allerdings dürfte Epic in dem Jahr selbst bei guten Wachstum nur 401 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben, während man 444 Millionen Dollar an Exklusivzahlungen rausgegeben hat. Und dieser Trend setzt sich fort. Auch 2021 dürfte der Epic Games Store Verlust machen, so um die 139 Millionen US-Dollar. Seit 2019 hat Epic Games also fast 500 Millionen Dollar draufgezahlt, um den hauseigenen PC-Spiele-Store zu betreiben. Die Apple-Anwälte schätzen, dass Epic im besten Fall ab 2027 mit einem Gewinn aus dem Betrieb des Stores rechnen könne. Das ist eine harte Ansage. Allerdings kann sich Epic Games, das allein mit Fortnite Milliarden im Jahr an Umsatz generiert, diesen Spaß auch leisten. Und Sachen wie die Garantiezahlungen für Exklusivspiele, die dienen halt klar dem Wachstum des Stores. Genauso pumpt ja gerade Microsoft extrem viel Geld in den Game Pass, um da eben einen großen Abonnentenstamm anzufüttern. Das dürfte sich derzeit auch noch nicht lohnen, aber langfristig für stabile, wachsende Umsätze sorgen. Interessant ist es aber allemal, wie Epic Games halt in den letzten Jahren all den Studios, die exklusiv im Epic Games Store veröffentlichten, Garantieumsätze gezahlt hat. Sprich, egal wie viele Einheiten einer dieser Titel wirklich umgesetzt hat, Epic garantierte die Kohle für eine Verkaufsmenge X und zahlte sie an die Entwickler aus, no questions asked. Und das war, wie sich herausstellt, wohl in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Fällen ein Verlustgeschäft. In den Gerichtsunterlagen findet man etwa Hinweise darauf, dass sich zwischen dem Dezember 2018 und Juni 2019 nur ein einziges Spiel so gut verkaufte, dass es am Ende wirklich deutlich über dem Garantieumsatz lag. Oder anders betrachtet, für alle anderen Exklusivdeals in dem Zeitraum zahlte Epic Games drauf. Für Metro Exodus etwa garantierte Epic den Entwicklern 37 Millionen Umsatz und rechnet damit am Ende so 22 Millionen Verlust zu machen. Das steht alles in den Gerichtsdokumenten drin. Echt krass. Epic weiß also sehr wohl, dass sie draufzahlen und wie viel sie pro einzelnen Titel verlieren. Und ach ja, der eine Titel im genannten Zeitraum, für den sich dieser Exklusivdeal wirklich gelohnt hat, das war das Produktionskettenmanagement-Spiel Satisfactory, eine Art 3D-Factorio. Google plante, mit Tencent die Kontrolle über Epic Games zu erlangen. Und noch weitere pikante Infos kamen in den letzten Wochen durch Gerichtsdokumente der Epic-Klage ans Licht. Wie Protocol.com am 13. August berichtete, sei in kürzlich freigegebenen Gerichtsdokumenten vom Plan einiger Google-Führungskräfte die Rede gewesen, an den chinesischen Tech- und Gaming-Giganten Tencent heranzutreten, um von ihm Anteile an Epic Games zu erwerben oder gar eine feindliche Übernahme des Software- und Spieleherstellers zu orchestrieren. Da ist zu lesen, dass man bei Google, als absehbar war, dass Epic mit Fortnite auf Mobile sein eigenes Ding drehen will, auf Epic zugegangen sei, um für Fortnite-Umsätze nur 25% statt der üblichen 30% Umsatzanteil zu verlangen. Man hat da also schon ein bisschen nachgegeben. Google sei aber klar gewesen, dass Epic dieses Angebot höchstwahrscheinlich ablehnen würde. Als mögliche Alternative schlug dann wohl eine Führungskraft vor, Tencent zu kontaktieren. Das chinesische Unternehmen besitzt einen Minderheitsanteil von 40% an Epic Games. Man könnte dann entweder direkt Anteile an Epic von Tencent kaufen und so mehr Kontrolle über Epic erhalten oder sich mit Tencent zusammentun, um Epic Games 100% zu erwerben, also eine feindliche Übernahme durchzuziehen. Diese Schilderung, die war Teil einer Klageschrift, die Epic ursprünglich im Juli nachreichte, damals noch vertraulich, nur zur Ansicht der Richter. Weitere spannende Infonuggets aus dem nun an die Öffentlichkeit geratenen Dokumenten. Apple lässt es sich von Google ordentlich bezahlen, damit Google die Standardsuchmaschine in Apples Safari-Browser ist. Und bei einem Treffen beider Konzerne, da kam der Vorschlag auf, man könne sich ja mal zusammentun und wie eine Firma agieren, um Epics Ansinnen zu untergraben, die Umsatzanteile in Mobile-App-Stores zu senken oder alternative App-Stores zu etablieren. Oder man erfährt da von einem Project Hug. Also einem Projekt Umarmung. Das ist eine Initiative Googles, in deren Rahmen den Top-Android-Entwicklern monetäre Anreize geboten wurden, um im Play Store zu bleiben und ihre Software nicht auch anderswo anzubieten. Man gab dabei hunderte Millionen Dollar im Rahmen von 20 Deals aus, unter anderem mit Activision Blizzard. Google sah die Gefahr, bis zu 6 Milliarden Dollar zu verlieren, sollten mehr Unternehmen einen auf Epic machen und mit ihrer Software aus dem Play Store verschwinden. Wir sehen also, hinter den Kulissen wurde Epics Vorstoß sehr ernst genommen. Google versuchte wohl, all diese Dokumente unter Verschluss zu halten, aber Richter James Donato erklärte dazu Folgendes, Zitat, hin und wieder könnte es einen guten Grund geben, den öffentlichen Zugang zu begrenzen, den das Gesetz und lange Tradition verlangen. Gerichtsunterlagen, die sensible medizinische Informationen über eine Person preisgeben etwa oder die Geschäftsgeheimnisse eines Unternehmens. Das sind Kandidaten für so etwas. Keine derart sensible Information steht hier auf dem Spiel. Klageschriften sind das pochende Herz eines jeden Gerichtsverfahrens und Google ist hier in der Pflicht, einen nachvollziehbaren Grund dafür zu liefern, diese Dokumente zurückzuhalten, die für die Begründung der Forderungen des Klägers wesentlich sind. Zitat Ende. Trotz Erfolg, People Can Fly erhielt noch kein Geld von Outriders-Verkäufen. Zuletzt eine kleine Nachricht, die meiner Meinung nach schön unterstreicht, wie unintuitiv das Spielebusiness manchmal sein kann und welche Fallstricke bei der Beziehung zwischen Entwickler und Publisher lauern. Es ist kein Skandal, sondern eher eine Beobachtung. Es geht um Outriders, ein Third-Person-Spiel vom polnischen Entwicklerstudio People Can Fly, bekannt durch Bulletstorm, der mit seinem Rollenspielelementen und dem Loot-System auf den Spuren von Destiny und The Division unterwegs ist und der Dom damals, als er am 1. April 2021 erschien, durchaus Spaß bereitete. Gepublished wurde das Spiel von Square Enix und der Publisher äußerte sich im Sommer eigentlich sehr positiv überrascht vom Erfolg des Spiels. Im Mai nannte es der Square Enix-Präsident einen finanziellen Erfolg. In einer Pressemitteilung freute sich Square Enix dann außerdem über die mehr als 3,5 Millionen aktive Spieler seit Launch mit durchschnittlich erfreulich langen Sessionzeiten. Sicher lag das auch daran, dass das ganze Ding im Game Pass für die Konsole, also die Xbox, steckte. Und die Pressemitteilung deutete auch an, dass Outriders, Zitat, im Begriff sei, zur nächsten großen Marke des Konzerns zu werden. Tja, und wie viele Euros aus dem ganzen Verkaufserfolg landeten bislang bei den Entwicklern? Könnt ihr es erraten? Ja, okay, ich habe es eigentlich eingangs schon gesagt, kein einziger Cent. Das erklärte die PCF-Gruppe, der Eigentümer des Studios, am 16. August in einer Pressemitteilung für ihre Aktionäre. Und daraus schließe man, dass es Square Enix im ersten Quartal der Verkäufe, also ab April bis Ende Juni von Outriders, nicht gelungen ist, die Kosten für Produktion, Qualitätssicherung, Vertrieb und Werbung wieder reinzuholen. In dem Deal zwischen Square Enix und der PCF-Gruppe, der das Studio gehört, ist nämlich festgelegt, dass das Studio erst dann am Verkaufserfolg von Outriders beteiligt wird, sobald der Publisher all seine Kosten wieder eingespielt hat, darunter auch das Geld, was er während der Entwicklung des Spiels ins Studio steckte. People Can Fly wurde ja sehr wohl dafür bezahlt, Outriders zu entwickeln. Sebastian Wojciechowski, Chef der PCF-Gruppe, erklärt, dass das an Deals zwischen Square Enix und anderen Vertragspartnern liegen kann. Hier spielt er wohl auf den Game Pass an. Es könnte aber auch sein, dass die Kosten, die Square Enix im Laufe der Produktion und Vermarktung des Spiels entstanden sind, höher waren als erwartet. Er will nicht spekulieren und hat wenig Einfluss auf die Position des Publishers. Er tröstet sich damit, dass die Hauptverkaufsphase von Outriders noch bevorstehe, dass man weiterentwickeln und mit Inhalten versorgen wolle. Und er geht davon aus, dass es noch dieses Jahr erste Tantiemenzahlungen von Square Enix geben wird. Er würde hier den Investoren gerne mehr Infos geben, verweist aber auf die Zusammenarbeit mit einem globalen Verlag und der damit verbundenen Informationspolitik. Das nächste Spiel von People Can Fly soll dann aber im Eigenverlag erscheinen. Zitat: Die Zusammenarbeit mit einem Publisher hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Einer davon ist der begrenzte Einfluss unseres Studios auf die Verkaufsaktivitäten und die Unvollständigkeit oder wie in diesem Fall das Fehlen von Daten, die wir vom Publisher in dieser Hinsicht erhalten. Unter anderem aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, neben der Zusammenarbeit mit Publishern auch Projekte zu entwickeln, deren geistiges Eigentum bei uns verbleibt und die von uns veröffentlicht werden. Zitat Ende. Und tja, das ist schon krass. Ein Entwickler bekommt von seinem Publisher gar nichts. Keinen Cent. Und er ahnt wieso, aber er weiß es nicht, denn er kennt die Zahlen nicht. Auch die bekommt er nicht. Und er muss damit leben und hoffen, dass es im nächsten Quartal endlich in die grüne Gewinnzone geht und dass das Studio dann endlich am Erfolg des Spiels beteiligt wird. Etwas, worauf ja Studios hinarbeiten, hinfiebern, worauf sie hoffen. Das ist schon krass, oder? Und weil People Can Fly, also in Form dieser Gruppe, an der Börse gelistet ist, deswegen erfahren wir das. Denn Aktionäre wollen wissen, wo das Geld bleibt. Und so kommt es zu dieser ausführlichen Pressemitteilung, die mehr oder weniger sagt: Wir wissen nichts, Geld kam aber erstmal keines. Ach, Spielebranche, du ulkiges Ding. So denn, zum Ende des Magazins schauen wir wie gewohnt auf die Release-Termine der kommenden 3 Wochen. Denn ich habe, während ihr das hört, meinen Sommerurlaub begonnen. Drückt mir die Daumen für gutes Wetter und schöne Momente. Und bis ich wieder da bin, da kommen Spiele raus. Unter anderem die nachfolgenden Titel für PC und Konsole. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Los geht es am 24. August mit dem Nachfolger eines echten Uralt-Rollenspielklassikers. King's Bounty 2 setzt ein schrulliges Sandbox-Rollenspiel von 1990 fort, das als Vorläufer der Heroes of Might and Magic-Spiele angesehen wird. Ihr erkundet also eine Spielwelt voller Schätze, Monster, Städte, baut Armeen auf und schlagt Rundenschlachten auf Hexfeldern. Das neue Sequel soll diese Traditionen bewahren, modernisieren und will außerdem eine epische Story erzählen. Keine Ahnung, ob das Ganze klickt, zumal ich diese Sorte Rollenspiel eh nicht so gern gemocht habe, aber es spricht sicher die Nostalgier und so manchen Genre-Veteranen an. Das Spiel kommt für PC, Switch, Xbox One und PS4. Am gleichen Tag kommt dann auch noch Aliens Fireteam Elite für PC, Xbox und PlayStation, ein Third-Person-Koop-Shooter mit der Filmlizenz zum zweiten Alien-Film und mit Focus Home Interactive als Publisher. Das riecht also nach Mittelmaß, nach Nische, aber das muss nicht heißen, dass es scheiße wird. Es soll eine Art Left 4 Dead mit Aliens als Gegner sein, für bis zu 3 Spieler via Online-Koop. Vielleicht ja für all jene spannend, die nicht bis 12. Oktober warten wollen, wenn dann mit Back 4 Blood ein quasi Nachfolger zu Left 4 Dead erscheint. Am 25. August kommt dann Psychonauts 2 für PC, Xbox und PlayStation, auch im Game Pass für die Microsoft-Kunden. Das neue Jump'n'Run des Indie-Studios Double Fine Productions, das inzwischen Microsoft gehört, setzt den Kulthit aus dem Jahr 2005 fort. In der Rolle des Psychonauten Raz taucht ihr in den Geist diverser Personen ein, um dort Probleme zu lösen. Es gibt dann jeweils extrem kreative und abwechslungsreiche Jump'n'Run-Levels her. Die schräge Inszenierung und der Ideenreichtum sind sicher die großen Stärken des Spiels. Am 27. August haben wir ein Switch-Exklusivspiel No More Heroes 3 von Grasshopper Manufacture, dem Studio des bekannten japanischen Game-Designers Goichi Suda, auch bekannt als Suda 51. Wieder spielt ihr Travis Touchdown, der mit seinem Laser-Katana allerlei Bösewichte zerteilt, eine offene Spielwelt erkundet, öden Minijobs nachgeht und allerlei exzentrische Auftragsmörder um die Ecke bringt. Diesmal geht es um, Aliens greifen die Welt an, der Standardkram eben. Wenn Teil 3 den den Vorgängern entspricht, dürfte das Ding weder spielerisch noch grafisch eine Erleuchtung sein, aber voller Witz, Überraschungen und kurioser Figuren stecken und außerdem vor Coolness triefen. Am 2. September hätten wir WRC 10, das jährliche Rennspiel von Kylotoon, dem Stammentwickler der Reihe. Wie immer gibt es nur da die offizielle Lizenz mit den Fahrern, den Wagen und Etappen der echten World Rally Championship. Und wie immer dürfte das Spiel bei Kritikern und Spielern als ganz okay ankommen. Erscheinen wird es für PC, PlayStation und Xbox, eine Switch-Version folgt später. Am 2. September gibt es dann auch noch neue Kost für Freunde von Pen-and-Paper-Rollenspielsystemen, denn Pathfinder Wrath of the Righteous erscheint bei Steam, das neue Rollenspiel von Owlcat Games, die sich in der Szene mit Pathfinder Kingmaker bereits einen Namen gemacht haben. Wieder basiert ihr Spiel auf der Pen-and-Paper-Vorlage Pathfinder und wieder dürfte es ganz klassische Systeme bieten, also sich eher an erfahrene CRPG-Spieler richten. Die Entwickler versprechen eine packende Story, gewichtige Entscheidungen, unfassbare Vielfalt beim Erstellen eurer Charaktere und zwei Kampfsysteme, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt. Pausierbare Echtzeitkämpfe oder rundenbasierte Kämpfe. Am 7. September erscheint Fist, Forged in Shadow Torch für PC und PlayStation. Ein schön gestaltetes 2D-Action-Jump'n'Run, in dem ihr ein Kaninchen durch eine Metroidvania-Welt steuert. Das ist weniger niedlich, als ihr denkt. Die Welt ist eine düstere Dieselpunk-Welt und das Kaninchen ein Soldat mit einer Roboterfaust, das krasse Kombos hinlegt, die auch in Spiele wie Devil May Cry passen könnten. Auch eine Peitsche und eine Art Bohrer schwingt ihr im Spiel als Waffen. Kann auch sein, dass es ein Hase ist, jetzt wo ich drüber nachdenke. Jedenfalls, das Ding wirkt aus der Ferne schön gepolished und spielerisch durchaus anspruchsvoll. Es könnte also so eine Art André-Spiel werden. Und dann hätten wir am 7. September auch noch Sonic Colors Ultimate, ein HD-Remaster des Wii-Spiels Sonic Colors für PS4, Xbox One, PC und Switch. Ich weiß nicht wirklich, ob es das braucht, aber herrje, es wird kommen und immerhin war Sonic Colors damals eins der besseren Sonic-Spiele da draußen. Am 9. September erscheint das Indie-Jump'n'Run The Artful Escape für Xbox und PC, auch via Game Pass. Das ist ein schrill buntes, musikalisch schräges Ding, in dem ihr den jungen Musiker Francis Vendetti auf der Suche nach seiner Identität als Künstler begleitet. Sprich, ihr rennt, ihr hüpft, ihr gleitet durch schrille, surreale und musikalisch inspirierte Levels voller knalliger Farben. Ab und zu zückt ihr eure Gitarre für diverse Spezialfähigkeiten und ach, das scheint in Sachen Inszenierung schon einen geilen Stil gefunden zu haben und es enthält Performances allerlei bekannter Musiker und im Idealfall wird das eine audiovisuell geile Erfahrung, wo das Gameplay sicher auch nur zweite Geige spielen wird. So, dann hätten wir noch den 10. September und Junge, Junge, kommt da viel raus, daher im Schweinsgalopp durch die Titel des 10.9. Tales of Arise, das 17. Tales of Spiel aus dem Hause Bandai Namco, Action-Rollenspiel, japanisch, ein Szenario, in dem eine mittelalterliche und eine moderne Welt aufeinandertreffen, gewohnte Kost, doch warum auch nicht, kommt für PC, Xbox und PlayStation. Life is Strange, True Colors, der neueste Ableger der Teenage-Drama-Adventure-Reihe. Diesmal spielt ihr Alex Chen, die über mysteriöse Kräfte verfügt, mit denen sie Emotionen zu lesen und zu manipulieren weiß. Ob das wohl reicht, um den Mordfall im Spiel zu lösen? Es kommt für alle Plattformen, aber Obacht, es stammt nicht vom Stammentwickler der Reihe Dontnod, sondern von Deck 9, die bereits das Before the Storm Spin-Off gemacht haben. WarioWare Get It Together, ein neues WarioWare für die Switch. Wieder ist das eine Mikrospielsammlung mit über 200 klitzekleinen Aufgaben, die ihr binnen weniger Sekunden erfüllen müsst. Das Erkennen der Aufgabe und eures Wegs zum Ziel und das mit krassem Zeitdruck, das ist der große Reiz an dieser Spielereihe. Als neues Gimmick nutzt ihr diesmal Hüpfspielcharaktere zum Lösen aller Aufgaben. Einen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler gibt's auch. NBA 2K22, das jährliche Basketballspiel von 2K für alle Plattformen, mit all dem Basketball, den ihr nirgends sonst bekommt, weil es ihn nur dort gibt. Ich freue mich jetzt schon auf die Aufregerschlagzeilen angesichts der Monetarisierung im Spiel, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Außerdem schmunzle ich, dass auf der Steam-Seite zum Spiel gerade mal 5 Zeilen Beschreibung zusammengekommen sind. Lost in Random, ein märchenhaftes Action-Adventure in einer Welt, in der die Queen of Random das Schicksal aller Menschen zu ihrem 12. Geburtstag mit einem Würfel bestimmt. Wir spielen das Mädchen Even, das ihre Schwester Odd aus den Fängen dieser Königin retten will. Zur Seite steht ihr Dicey, ein, naja, lebendiger Würfel und natürlich muss sie 6 Reiche durchqueren und natürlich ist das Spiel durch und durch von Brettspiel-Anspielungen durchzogen. Es kommt für alle Plattformen und damit hätten wir dann auch den 10. September abgehakt. Und damit ist dann auch dieses Magazin abgehakt. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und doppelt danke für eure fabelhafte Unterstützung unseres Projekts. ihr seid super. Ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub, drückt mir die Daumen, dass das Wetter in der Steiermark in den kommenden Tagen hält. Habt einen hervorragenden Spätsommer, habt eine großartige Zeit mit euren Spielen, mit euren Freunden und eurer Familie und hört schön regelmäßig rein, was Jochen und André während meiner Abwesenheit so an Podcasts raushauen. Wir hören uns dann am 10. September wieder. Bis dahin.